Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. Lieber Lars Pausen, wir lassen die Sektkorken knallen hier.
Ja, hört mal, wie sich so ein Sektkorken bei Andreas Lynch anhört. Schön mit Drehverschluss. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Leute da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid.
Was ist das für eine Marke von Sekt?
Also das ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von Andreas Weinkeller. Er hat mir hier eine Sektflasche geholt, die erstens einen Drehverschluss hatte und zweitens steht vorne groß die Marke drauf, nämlich Sekt. Steht einfach nur Sekt drauf und halbtrocken. Das mögen ja Sektkenner auch besonders gern, wenn da noch richtig viel Röstzies hier drin ist.
Cheers!
Prost! Also, auf ein frohes, munteres und vielleicht ein bisschen helleres Jahr 2021. Was sagst du, 2021 oder 2021? Was sagst
2021. Du? Ich bin da inzwischen mir mit dem Feuilleton einig, dass wir bei 2021 bleiben.
Wann lassen wir die 20 weg am Anfang und sagen, so wie irgendwann haben wir ja nur noch 94, 95 gesagt oder so. Und ich denke mal, dass man irgendwann diese 20 auch wieder weglässt, wahrscheinlich in den 30ern.
30er, ja. Ja. Weil man da 1933, 2033, klingt wie so ein Sportfreunde-Stiller-Song, wird oh wir Gott. Nazi-Deutschland sein. 1933, 45, 2033. Okay, ist ein bisschen sperrig, aber die Sportis kriegen das hin, ja, würde ich sagen.
Dass der Text ein bisschen sperrig ist, ist wirklich das einzige Problem an deiner Songidee, Andreas.
Wir haben schon über Sklavenhaltung, habe ich schon geredet. Da sieht man auch sofort, warum dieser Podcast genau da ist, wo er ist. Aber das war natürlich durch Red Dead Redemption, dass ich da jetzt gerade an Sklaverei dachte, ne? Ich war jetzt eher in Amerika gerade.
Man muss wirklich immer ein bisschen drauf achten, was Andreas für Referenzen bringt und dann weißt du immer genau, was er macht. Also eigentlich müsstet ihr mal zurückhören in die also einige auch geschrieben, die jetzt in den letzten Monaten sehr viel unserer Folgen alle auch nachgeholt haben in kürzester Zeit. Also vielen Dank dafür und Respekt für diese Leistung. Und da müsst ihr nochmal reinhören, um zu gucken, ob jetzt Andreas gerade irgendwie eine Referenz zu Cowboys bringt, dann spielt er wahrscheinlich gerade Red Dead. Dann was war es eine Zeit lang? Keine Ahnung, irgendwelche Dokus oder so, die gesehen hast?
Fargo Staffel 1.
Fargo war es ganz oft, aber auch irgendwie so 9-11-Dokus. Da kam ständig irgendwie
Bill Gates-Doku hatten wir. Wir haben ja schon die großen Sachen der Welt diskutiert, das stimmt.
Ja. Das Konzept dieser Sendung ist nach wie vor das gleiche. Ihr schickt uns eure Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Das können Probleme sein im Leben. Das können, ja, eigentlich sind es Probleme im Leben. Und wir versuchen, diese Probleme zu lösen. Denn das können wir. Wir sind davon beauftragt worden.
Genau so ist das. Deswegen helfen wir, wo wir können. So auch hier. Public Masturbation. Gut oder schlecht? Lautet die Fragestellung. Hallo, liebes Gag-Reflex-Team. In der Folge mit Rob Bubble, Grüße nochmal, Rob Bubbles Poop Knife ist die Folge aus dem Oktober 2020. In der Folge mit Rob Bubble habt ihr meine Frage zu den Piss-Problemen vorgelesen und hervorragend beantwortet. Also wende ich mich erneut vertraulich an euch und vertraue auf eure umfassende Expertise.
Das war der auf einer WG-Party sich eingenässt hat und dann das immer noch so ein Handtuch. Nee, was war das?
Ja, dass er seine Hose ausziehen musste, weil die so nass war.
Ja, wir haben danach so viel rumgesponnen mit Rob zusammen, dass wir jetzt gar nicht mehr wissen, was Realität war und was nur unsere Annahmen waren.
Ich glaube, er hatte sich bepinkelt und war nicht sicher, wie er das vertuschen kann quasi. Ja. Seit einigen Monaten masturbiere ich regelmäßig an öffentlichen Orten. Da wäre gedacht, dass der Typ ein Problem hat. Meist Parkanlagen stadtnahen Grünflächen. Ich habe mir inzwischen auch eine umfangreiche Pornosammlung auf meinem Handy angelegt, bestehend aus um die 1500 Bildern und GIFs. Meist setze ich mich an eine abgelegene Stelle, rauche ein paar CBD-Blüten und hole mir genüsslich einen runter. Oft vergesse ich, ein Taschentuch mitzunehmen und spritze mir folgerichtig auf die Hand und wische diese dann am Gras ab. Irgendwann lesen wir nur noch Pornos vor. Wirklich, ey. Die Gefahr, erwischt zu werden, ist sehr gering. Ich glaube also, dass das nicht die Motivation ist. Wenn ich spazieren gehe, kommt oft spontan der Gedanke, dass ich meinem Hobby nachgehen könnte und dann freue ich mich da schon drauf, bis ich eine geeignete Stelle finde. Findet ihr das moralisch, psychisch falsch? Oder kann ich beruhigt so weitermachen? Auf öffentlichen Toiletten onaniere ich nur selten mal, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin und campe. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob die Bezeichnung psychisch falsch in irgendeiner Weise medizinisch ist. Aber ja, das ist sicherlich psychisch falsch, was du da machst. Also ich hatte ja schon so ein bisschen gehofft, neues Jahr 2021, Andreas. Wir haben ja so ein bisschen die Biege hingekriegt. Wie heißt das? Die Biege, den Bogen.
Wir sollten die Biege machen.
Wir haben es ja ein bisschen geschafft, seriöser zu werden, in gewisser Weise. Also so von unserer Art, am Anfang noch sehr verspielt und frech. Und dann irgendwann sind wir ja auch wirklich ernstzunehmende Podcaster geworden. Und ich dachte, dass wir diesen Trend ein bisschen fortsetzen können. Und dann ist das Erste, was du mir hier vorliest, ein Typ, der sich in die Hand wichst und das dann auf den Rasen schmiert.
Also mal ganz kurz, nur um dem Verdacht nicht mehr zu frönen, dass wir so seriös geworden sind. Die letzten 5 Titel unserer Folgen, ja, nur mal so vor der 100. Zu dumm für Verhütung, Annonce für Amputierte, völlig von den Socken, Sex mit meinem Bett und ich habe Chlamydien. Und da kommt schon das Poop-Knife von Rob Bubble.
Also ja, ich meine ja, also die Themen, die Welt, in der wir uns bewegen, die ist natürlich, und die wird auch immer versaut bleiben und schweinisch, weil ihr da draußen einfach verschweint seid. Aber wir werden ja erwachsen. Und wir werden ja immer seriöser und versuchen uns in dieser Welt einigermaßen würdevoll zu bewegen. Ist nicht immer ganz leicht. Also lass uns hier reinwichsen in das Thema.
Ja, würde ich auch sagen. Erstmal ist es natürlich der Straftatbestand von Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn er dabei erwischt wird.
Ja.
Das heißt, eine gewisse Grundgeilheit ist gegeben, weil es der Gesetzgeber nicht gerne sieht, was er macht. Das steigert natürlich das Lustempfinden enorm, wenn man weiß, Vaterstaat sieht das nicht so gerne, was man da macht. Mhm. Das kennt man von leichten Steuersünden und eben vom öffentlichen Onanieren, was in etwa dieselbe Kategorie von Menschen ist. Ist das ein Problem? Also er geht in Parkanlagen, in stadtnahen Grünflächen. Das kommt ihm entgegen, dass so Sachen wie Grünflächen in Städten wieder gefördert werden. Wildblumen, Wiesen werden wieder angelegt von Städten. Das ist schön für unsere Schmetterlinge.
Wildwiesen werden angelegt.
Das ist gut für unsere heimischen Bienenarten, Käfer, Schmetterlinge und für die Wildwichser. Die können jetzt natürlich entspannt in Dornenhäufchen masturbieren.
Ich dachte, du meinst, das ist gut für die Wildbienen, dass regelmäßig Leute auf den Rasen wichsen, weil die das, da gibt es auch den berühmten Wichshonig, hauptsächlich daraus besteht, dass die Bienen sich dann den Nektar von deinem Sperma holen.
Wusstest du, dass Honig eigentlich nur Bienenkotze ist?
Speichel, ja, so Kotze und Speichel, ne? Ja. Naja, ist wahrscheinlich nicht richtig, was du sagst.
Ich will nur sagen, auch Tiere sind durchaus eklig und wenn sie die Chance hätten, würden sie uns auch schreiben.
Und wir sind ja auch Tiere, insofern geht das schon klar. Also ich finde Folgendes, wir können nicht sagen, ja, Public Sex finde ich irgendwie spannend und reizvoll, aber Public Onanieren geht nicht. Das ist natürlich irgendwie konnotiert, weil man sofort den Mann in Trenchcoat vor Augen hat, der Exhibitionist, ich verwechsel es immer mit Exorzist, der Exhibitionist.
Ich treib dir das Sperma aus.
Die Drecksau, die dann da sich entblößt vor Frauen, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Und das hat man sofort im Kopf, wenn jemand sagt, er onaniert wild. Also in der Wildnis wild. Ja. Eigentlich ist es ja nichts Schlimmes, aber ich finde eben, wer Public Sex betreibt oder öffentlich onaniert, der hat eine gewisse Verantwortung. Der hat eine relativ große Verantwortung. Du musst da gewisse Sicherheitsvorkehrungen treffen und du musst dir ganz sicher sein, dass dich dabei niemand sieht. Denn du hast die Verantwortung, dass wenn dich jemand sieht, dann kann es den durchaus verschrecken. Dann kann es den wirklich auch durchaus psychologisch berühren, dass du dich da gerade berührst.
Gilt das auch für Rehe?
Wenn die onanieren oder wenn die dich sehen?
Wenn die dich beobachten beim Onanieren. Also man kennt das ja von, Hunde- oder Katzenbesitzern, die gerne ja vor ihren Haustieren masturbieren oder die zuschauen lassen beim Sex. Da würde ich aber sagen, das sind domestizierte Tiere, die haben über Jahrhunderte ihre Herrchen und Frauchen Vögeln gesehen.
Ja.
Das ist irgendwie schon Teil des Erbguts. Wie ist das aber bei so einem Reh?
Ach, deswegen hat Bambi weiße Flecke überall. Das ist die Erklärung.
Also zum Beispiel, es gibt ja Kaninchen, die ficken ja ganz gerne vor uns.
Ja.
Rehe sind sehr, sag ich mal, schamesbehaftet. die halten ja ihr Privatleben doch sehr unter Verschluss. Ja. Ähnlich wie die Schuhmachers eigentlich.
Ja, und auch so Stefan Raab, dachte ich.
Stefan Raab
des Waldes.
Ist genau.
Das Reh ist der Stefan Raab des Waldes. Ja.
Die sagen sich, gefickt wird immer noch im Gebüsch. Das muss keiner sehen.
Anständig auch.
Wie reagieren eigentlich die Saubermänner des Waldes? Wie reagieren die eigentlich auf so einen onanierenden mit 40-Jährigen?
Also ich kann mir schon vorstellen, stell dir mal so ein wirklich so ein ausgewachsenes Reh vor.
Stell ich mir gerade vor,
das sieht diesen Typen da wichsen und dann schüttelt es einfach so ganz langsam im Kopf. Ja. So richtig verständnislos im Kopf. So stelle ich mir das vor, dass dann die Saubermänner des Waldes darauf reagieren.
Und es denkt so, weißt du, dass du meine Mutter angefahren hast, das war eine Sache, aber das ist einfach nur eklig.
Also eine Riesenverantwortung, dass dich niemand dabei erwischt, aber man kann das ja in gewisser Weise, wenn du jetzt schaust, dass zum Beispiel hinter dir gar keiner laufen kann, weil da eine Wand ist, ja gut, dann ist es nicht im Park, aber hinter dir ist ein See oder so und du hast quasi nur vorne rum aufzupassen und dann kannst du es ja relativ gut einschätzen, ob dich jemand sieht und dann finde ich das nicht verwerflich. Dann verstehe ich nicht, wieso er nicht gleich auf den Rasen wichst, sondern sich erst in die Hand und dann die Wichse in den Rasen schmiert. Er könnte ja auch einfach auf den Boden spritzen. Aber gut, das scheint ja dann auch so ein Fetisch zu sein. Vielleicht ist es auch einfach gelogen.
Also, wir dürfen nicht anfangen zu überprüfen. Das könnte eine Sonderedition sein, dass wir bewusst die Leute aufsuchen und aufspüren, die uns Fragen schicken und denen am Arbeitsplatz auflauern und sie enttarnen. Aber das
auch gut,
ist eher für Sonderfolgen.
Ich dachte, du meinst die Top 10 Fragen, die wir schon beantwortet haben, wo wir jetzt im Nachhinein denken, das war wahrscheinlich eine Lüge. Das wäre doch eine Sonderfolge.
Was kommt dir da sofort in den Sinn? Meinst du? Ich hab mich die ersten 10 Jahre, die wir den Podcast gemacht haben, habe ich mich da heimlich drin geflüchtet, in diese Hoffnung, dass das meiste wahrscheinlich eh nur ausgedacht ist. Inzwischen, im Laufe der Jahre, entweder haben manche Leute wirklich einen eisernen Atem und sagen, doch, über Jahre halte ich dieses Image aufrecht. Ich befürchte aber, dass viel inzwischen der Wahrheit entspricht.
Wahrscheinlich hast du schon recht. Außerdem habe ich jetzt nicht das Gedächtnis, wie du weißt, um mich an die letzte Folge überhaupt erinnern zu können. Deswegen kann ich jetzt unmöglich auf unser Lebenswerk zurückblicken. Also, findest du das grundsätzlich gut? Hast du vielleicht auch schon mal öffentlich? Hast du da Erfahrung?
Find's geil. Ich sag's, wie es ist. Nein, alles, was außerhalb, also warum? Was schwingt damit? Es schwingt natürlich mit. Ein bisschen schwingt wahrscheinlich immer trotzdem mit, dieses erwischt werden zu können, auch wenn man gar nicht bewusst, also es gibt ja die das anturnt, wenn jemand Fremdes bei zuguckt, Exhibitionisten, hatten wir schon gesagt. Dann gibt es aber auch einen großen Teil der Leute, das geht für öffentlichen Sex oder auch für ihn vielleicht, die das geil macht, im Hinterkopf zu haben, es könnte uns jemand erwischen. Also es gibt bestimmt auch viele Paare, die gerne in Öffentlichkeit Sex haben, aber wenn sie dann jemand sieht, ist es so ein, okay, dann ist doch blöd, wenn der Jäger uns beobachtet. Solange wir auf dem Hochsitz gefickt haben, war alles okay. deswegen kann ich das schon verstehen, weil es ist ein fremder Ort, es ist was Neues, man weiß nicht so ganz, es könnte ja was passieren, es könnte jemand sehen und so weiter. Deswegen diese Aufregung ist ja oft nah an der Geilheit. Aber also irgendwie ist das auch nur so dieser halbe Weg zum Exhibitionisten. Es ist so ein bisschen so eine Vorstufe. Man weiß nicht, gibt er sich damit zufrieden, für sein Leben lang in seine Hand zu kommen und es dann am frisch gemähten Rasen runterzulassen? Oder reicht ihm das irgendwann nicht mehr? Und das wäre meine Angst, dass wir hier eigentlich wieder an einem Punkt sind, wo wir jemanden, zumindest den Strafverfolgungsbehörden, zumindest mal melden müssen.
Ja gut, das ist ja, aber das wissen wir viele nicht. Also jede dritte Mail leiten wir weiter an die Kripo. Ja. Das ist ja ganz klar. Nein, ich finde es auch grenzwertig, aber dann kannst du auch, das ist eigentlich die Killer-Videospiele-Diskussion, Killerspiele, weil du kannst natürlich auch dein Leben lang Killerspiele spielen, ohne zum Killer zu werden und genauso kannst du wahrscheinlich auch dein Leben lang in den Park wichsen, ohne Exhibitionist zu werden.
Ich wollte gerade sagen, kannst du dein Leben lang wichsen, ohne zum Wichser zu werden? was ich ganz interessant finde, er hat so viele Bilder auf seinem Handy, 1500 schreibt er, und GIFs. Ich bin nicht wirklich sicher, dass GIFs für mich der Weg werden, um geil zu werden. Mhm. Weil im Endeffekt siehst du eine wiederholte Bewegung von 3 bis 4 Sekunden immer wieder. Mhm. Gut, da denkt man jetzt an Penetration, wo die Bewegung ja erstmal vielleicht geloopt immer ähnlich sein könnte, oder an Oralverkehr. Aber ich meine, was, also es gibt da, es sind doch auch so Gips, wo sich Leute einfach nur, weiß ich nicht, den BH ausziehen oder eine Socke oder so. Und dann hast du ja eigentlich nicht wirklich einen Fortschritt. Ich weiß nicht, ob mir ein GIF im sexuellen Kontext wirklich das geben würde, was es ihm gibt.
Also ich hoffe mal, er spricht von einem GIF im sexuellen Kontext und schaut sich nicht irgendwie Nine-Gag an und wichst dazu auf die lustigen Memes und GIFs auf Nine-Gag. Ja, ich weiß, also ich glaube schon, ich habe sicherlich auch schon mal, wenn ich mal kein Internet hatte oder irgendwie so in einem Land war, wo es kein Internet gab oder so, dann habe ich da schon auch Brandenburg. Mal, bei wenig Datenvolumen oder so, habe ich schon auch mal auf GIFs Pornos zurückgreifen wollen, aber das ist wirklich nicht so toll, also das ist nicht so geil. Deswegen, ich verstehe es auch bei ihm nicht, wieso er sich nicht einfach ein Video runterlädt. Also
eben, und aufs Handy überträgt oder so, oder?
Das ist ja 1700 Bilder. Wenn du sein Handy findest und da sind die ganzen tausende Porno, hast du irgendein Porno noch auf irgendeiner Festplatte von dir, ob es jetzt Nein. Handy sei oder, man hat doch keine Pornos mehr irgendwo gespeichert. Nein. Außer die eigenen natürlich, klar.
Die eigenen, klar. Naja, so ein Best-of der letzten 20 Jahre, doch schon. Sachen, die heutzutage schwer zu kriegen sind.
Was ist denn heute?
Sexy Cora oder so, die im Zahnarztstuhl liegt, wo das dann später runtergenommen wurde, weil es hieß, es käme zu nah an eine Vergewaltigung ran. Was? Solche Sachen.
Halt. Gibt es das oder was? Sexy Cora?
Sexy Cora ist doch damals vor, weiß ich nicht, 10 Jahren gestorben bei einer, was war denn das?
Jesus.
Bei einer Brust-OP oder so.
Ach so, ich dachte.
Die war damals der erste große Amateur-Pornostar in Deutschland. Sexy Cora.
Ja, irgendjemand hat jetzt auch geschrieben, Andreas, du musst die Geschichte der Amateur-Pornografie vorlesen oder irgendwie sowas.
Ach du grüne Neune, ja?
Ja, du solltest da auf jeden Fall mal so einen Podcast starten, finde ich, Amateur-Pornografie. Also ich finde, das ist ein sehr weirder Typ, das haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen, der pisst sich in die Hose, der wichst auf den Rasen, ich weiß nicht, tausende GIFs, Porno-GIFs auf seinem Handy, ich weiß nicht, ob das jetzt unser bester Freund wäre, aber es ist einer unserer besseren Zuhörer.
Klassischer 10-Dollar-Spender eigentlich.
Also immer Acht geben, dass du nicht erwischt wirst, und wenn du erwischt wirst, dann wirklich schäm dich, weil ich muss was noch gestehen,
ja.
Das ist offenbar eine Geschichte, die ich noch nicht häufig erzählt habe, weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob sie stimmt.
Ob sie stimmt.
Ich war ein junges Kind, ich weiß sogar noch, in welchem Jahr das war. Weiß ich es wirklich? Ja, ich meine, es war 99, weil wir waren damals mit der Familie 1999 im Ägyptenurlaub und damals, ich weiß es, weil damals Bayern ja gegen Manchester United verloren hat, wirst dich auch dran erinnern.
Oh ja.
99 und mein Bruder da am Boden zerstört war, weil Bayern verloren hat. Das heißt, es muss 1999 gewesen sein, da war ich also 10. Mit 10 Jahren habe ich am Strand von Ägypten gesehen, wie ein Mann in der Brandung stand, also im Wasser schon so, keine Ahnung, 50 Meter im Wasser, aber es war ein flach abfallendes Ufer, sodass man ihn eigentlich noch bis, also das Wasser ging ihm wahrscheinlich nur bis zum Po ungefähr. Und der stand da und ich habe mich gefragt, was der da macht. Und er hat da rausgeguckt Richtung Horizont, also raus aufs Meer geschaut beim Sonnenuntergang. Und irgendwann habe ich gesehen, dass er da so Bewegung macht. Und ich weiß noch, wie ich mich dran, also wie ich dann verstanden habe, okay, der onaniert da jetzt gerade. Und der hat da halt einfach auf den Sonnenuntergang gewichst.
Auf den Sieg von Man U hat er sich einen gewichst.
Auf wen? Was ist das?
Auf den Sieg von Manchester United. Also, zu ohne Solskjaer.
Hat er da einfach in den Sonnenuntergang reingewichst. Und ich weiß das noch, aber
ist wie gesagt, der Typ, der unsere andere Hörerin geheiratet hat aus
Ägypten? Ja, wahrscheinlich ist es der. Der liebe Ägypter. Nee, und es hat mich natürlich offensichtlich nicht krass verstört. Es war ja auch relativ weit weg und deswegen muss ich ja sagen, ich kann mich nicht, es ist schon so lange her.
Ist weit weg, ja.
Es war, irgendwann wusste ich auch nicht mehr, habe ich das wirklich gesehen oder nur eine Einbildung, aber das ist ja leider oft so bei traumatischen Erlebnissen. Also vielleicht hat es mich, vielleicht war es doch ein Trauma. Und das ist schon nicht geil, wenn du als 10-Jähriger einen Typen siehst, der da wichst. Das hat mich jetzt nicht wahnsinnig umgeworfen, aber wenn ich jetzt 10 Meter vor dem entfernt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich schon ein Problem gehabt, wenn ich da wirklich explizit seinen Schaft gesehen hätte und seine Vorhaut, wie sie sich vor und zurück bewegt.
Geil, hör auf! So,
vor und zurück. Geil. Hast du einen Ständer gerade?
Vor und zurück ist ja auch eine gute Idee. Ich mache mal von links nach rechts. Vor und zurück ist ja da die. Ja.
Also. Ist das denn dein Amateur-Porno-Podcast? Vor und zurück?
vor und so. Ui.
Also das ist für mich ganz klar eine No-Go, wenn du erwischt wirst, da sind Kinder, da sind Familien oder auch Frauen oder auch Männer meinetwegen, die sind dadurch schockiert und das ist dann einfach, dann hast du wirklich eine Straftat begangen und gehörst zu Recht verknackt.
Ich hatte nichts, ich hatte noch Tal der Stöhnige, aber ich hatte nichts Schönes mit nee. Ägypten und Wichsen.
Nee, schade. Sharm el Sheikh, irgendwie sowas. Sharm el Sheikh natürlich. Hurghada. Nee,
gibt's wirklich nichts. Aber schickt uns gerne eure Ägypten-Wortspiele rund um Wichsen. Sphinx, Wix, das ist ein X, aber kann man nichts draus machen. Pharaonen. Naja, gut, also ich würde noch mal als letzten Input geben, weil er geschrieben hat, er raucht ein paar CBD-Blüten. Für mich ist das der Beweis, dass Cannabis verboten gehört in Deutschland.
Naja.
Denn es animiert die Leute zum Wichsen in der Öffentlichkeit. Vielleicht kriegt man die Leute damit.
Gut, erstmal ist es schon verboten und zweitens sprechen wir hier von CBD. Und das ist ja nochmal ein Unterschied.
Aber sind diese Öle, ne? Ich weiß nicht, es kann natürlich sein in irgendeiner Folge, dass wir dafür mal Werbung machen, Podcasts sind
eben, ein bisschen genau. zurückhalten. Würde ich ne? mich auch zurückhalten, ich finde es ein tolles Produkt.
Gut, aber zusammenfassend sagen wir weiter so, oder? Erstmal noch kein Grund zur Sorge, würde ich sagen.
Ja, Augen auf und sonst weiter so, ja. Augen auf, immer ein Auge nach hinten werfen, immer gucken, ringsum, in den Busch gehen und vielleicht die GIFs austauschen mit Videos. Das sind unsere Tipps. Aber vielleicht auch einfach lassen. Lass es einfach, guck dir zu Hause.
Komplette 180 Grad.
Ja, ich kann das ihm jetzt nicht den Tipp geben, weil sonst passiert noch was. Dann werde ich nicht mehr glücklich. Ich will lieber, dass er zu Hause wächst und jetzt habe ich noch eine Idee für dich. Auf dem Fernseher groß, es gibt doch so manchmal auch einfach Videoüberwachungs, da kannst du irgendwie so die Webcam schauen, wie es gerade in Sydney am öffentlichen Platz aussieht. Machst du ganz groß auf deinen Fernseher so einen öffentlichen Platz, streamst du den und ordinierst darauf.
Oh, das ist gut.
Da kannst du natürlich nicht an deinem Teppich abwischen, aber da hast du ja ein Tempo dabei. Und wäre das nicht was für Exhibitionen, für
Das ist eine gute Idee. Raumsprays gibt es ja auch, wenn du eher diese Gerüche von der Natur haben willst. Ja. Das ist vielleicht ist das der Tipp, du hast recht, dass man das eigene Wohnzimmer zum perfekten Onani-Revier machen sollte. Ja. Hallo ihr beiden, ich höre euch wirklich gerne zu, jedoch gefallen mir die eher unterrepräsentierten Themen, die nicht nur Sex oder Ekliges beinhalten, deutlich besser.
Danke.
Deshalb ergreife ich mal die Initiative und schildere euch mein Problem. Vor kurzem dachte ich fälschlicherweise, dass ich mein Studium nicht fortführen kann und damit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist. Ich hatte dieses Gefühl davor noch nie. Also, dass man sich so stark durch etwas Identifiziertem definiert, sodass man das Gefühl hat, ohne dem nicht leben zu können, obwohl ich beispielsweise lange Zeit leidenschaftlich Leistungssport gemacht habe und da das endgültige Scheitern auch echt hart war. Traurigerweise auch nicht bei Menschen, mit denen ich beim von euch schon angesprochenen Tod von meinem nahestehenden Personen habe ich mich, so unemotional und kalt das auch klingen mag, irgendwie abgefunden. Hattet ihr diese Situation auch schon mal? Auf der einen Seite ist es natürlich schon etwas schön, etwas oder jemanden gefunden zu haben, das einen so erfüllt und glücklich macht. Andererseits ist diese Abhängigkeit meiner Meinung nach auch nicht gesund. Oder was meint ihr? Weiblich 21 Jahre alt.
Und nochmal die komplette Geschichte vorlesen, bitte. Nein, ich wollte nur eine Info nochmal. Sie hat das Studium abgebrochen oder abgeschlossen?
Das Studium hat sie
Studium.
Abgeschlossen. Ja, das Studio abgeschlossen machen wir, wenn wir hier rausgehen nachher. Ja. Das Studium kann sie nicht fortführen.
Aber sie hat es abgeschlossen, regulär.
Vor kurzem dachte ich, dass ich fortführen kann. Ja, ist unklar, ob es wie der Verlauf ist.
Aber sie hat es. Nee, davor stand doch was anderes. Sie hat doch von explizit.
Ich höre euch wirklich gerne zu. Jedoch gefallen mir die. Also, es ist wirklich schlecht und dumm geschrieben. Machen wir uns mal nichts vor.
Hallo.
Das ist richtig peinlich. Naja, komm.
Ist es abgeschlossen?
Schreibt oder? Wie eine 20-Jährige. Jedoch gefallen mir die eher unter.
Da, ich finde es so ganz toll geschrieben.
Also, dachte ich fälschlicherweise, dass ich mein Studium nicht fortführen kann und damit ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, wie wichtig mir das ist. Ich hatte dieses Gefühl davor noch nie. Also, dass man sich so stark durch etwas Identifizierten definiert. Ja, so steht's, was soll ich sagen?
Okay, also ich hab's verstanden und ich finde es ganz toll geschrieben.
Also, ich verstehe es
poetisch nicht. Auch schön. Mir. Doch, wirklich schön.
Naja, also, Tucholsky habe ich ja auch nicht vorgelesen.
Es ist tatsächlich offensichtlich ein Thema, über das sie nicht sprechen will, warum sie es abbricht. Vielleicht ist irgendwas passiert in der Familie. Aber sie kann es halt einfach nicht weitermachen, das Studium. So habe ich das jetzt einfach verstanden. Und ich akzeptiere es, dass sie hier nicht ihre komplette Seele ausschüttet. Oder ist es?
Ich habe das komplett anders wahrgenommen. Ich glaube, sie macht es weiter. Sie hatte nur kurz Angst, dass sie ihr Studium nicht weitermachen kann. Und in diesem Moment hat sie realisiert, dass, oh shit, dieses Studium bedeutet mir so viel, dass es ihr Angst macht.
Und es geht ums Studium.
Und sie möchte jetzt wissen, was man so studieren kann, glaube ich.
Und wo wickst sie jetzt hin?
Das verstehe ich nicht.
Nein. Sie ist in Ägypten. Okay, also ich glaube, ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Wenn du in einer Sache gerade drin steckst, und sie hat es ja nicht beendet. Das heißt, es ist eine Sondersituation, sie ist noch mittendrin und macht quasi ein Gedankenspiel und überlegt, wenn sie es jetzt beenden würde, wäre das ganz furchtbar. Ich erinnere dich zum Beispiel daran, wenn du als Kind mit deinen Eltern über Tod gesprochen hast und dann Mama, aber du stirbst nie oder Papa, du stirbst nie. Und die dann, ja, doch, irgendwann sterbe ich. Und ich weiß noch, wie hart das für mich war früher. Ich habe da wirklich geweint, dachte, nein, das kann nicht sein, dass sie stirbt. Das heißt, man ist da so gewöhnt an diese Person und die Vorstellung allein hat einen komplett fertig gemacht. Heute ist es einem egal.
Man muss sagen, du hast beide deine Eltern umgebracht.
Das war okay, schlimm, aber jetzt ich nein, also das ist eine Situation oder, keine Ahnung, du bist irgendwie als 18-Jähriger in einer Beziehung seit ein paar Jahren und sagst, na, ohne diese Person könnte ich mir nicht vorstellen zu leben. Mhm. Und dann geht die Beziehung auseinander und dann merkst du nach einer gewissen Zeit, naja, es geht ja doch. Also sie ist ja gerade in dieser Sondersituation, dass sie mittendrin ist in dieser Gefühlswelt und sie könnte schon auch ohne dieses Studium leben, aber es wäre eben erstmal hart.
Ja, also das eine finde ich ist der, dass es so Menschen im Leben gibt, ohne die man nicht so richtig weiß, wer man eigentlich ist und was man eigentlich ist und so ein bisschen den Halt verliert, wenn die als Bezugsperson wegfallen. Das kann ich komplett nachvollziehen, wie du sagst, lange Beziehung, Großeltern, Eltern, so ganz enge Leute. Das andere, was sie ja anspricht, Studium ist ja eher so ein Tätigkeitsfeld. Also man kennt das ja von so Leuten, die irgendwie 30 Jahre bei der Bahn gearbeitet haben und dann verlieren sie den Job und sind ohne Job, sind sie nichts mehr. Oder die im Beruf aufgehen und mit diesem Beruf verschmelzen und ohne diesen Beruf dann gar nichts mehr sind. Das wiederum finde ich bedenklicher, als sich an Menschen zu binden.
Das stimmt, ja. Wir haben ja jetzt verschiedene Beispiele. Einmal Menschen, dann Beruf, Studium. Ich glaube auch, berufstechnisch war ich auch in so einer Situation. Wir arbeiten ja beide bei dem Internetsender Rocket Beans TV. Und da habe ich auf jeden Fall so nach den ersten 1-2 Jahren auch gedacht, naja, ich könnte doch nichts anderes machen als das. Also es ist doch, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, was wäre denn, wenn jetzt Rocket Beans nicht mehr gäbe, das wäre doch vorbei. Es wäre jetzt nach wie vor traurig.
Inzwischen suchst du aktiv.
Ich bin morgen weg, das sage ich dir ganz ehrlich. Nein, also es ist ja, der Horizont erweitert sich ja in gewisser Weise. Und dann merkt man, dass dieses Studium, dieser Job, diese Person, dass es hinter diesem Horizont noch weitere Jobs gibt und noch weitere Herausforderungen im Leben und noch weitere Menschen im Leben. Also man muss, im Endeffekt hat das ja was mit Horizonterweiterung zu tun. Und manchmal ist man natürlich in einer Phase, in der man vielleicht auch ganz glücklich ist in dem engen Horizont, in dem ich in dieser Vorstellung, ach, dieser Job ist alles für mich und ohne ging es nicht, weil es einem gut geht in dem Moment, aber es ist immer ungesund, glaube ich.
Gut, als dein direkter Vorgesetzter nehme ich diese Info mal mit ins nächste Feedback-Gespräch. Ich finde aber, also du hast es eben schon gesagt, bei Beziehungen kennt man das ja oder nimmt man das immer so an, wenn Leute sehr früh in Beziehungen kommen mit 16, 17, dann irgendwie mit 25 rauskommen aus dieser Beziehung, aus irgendwelchen Gründen, dann müssen sie erstmal sich selbst finden, weil sie so diese Findungsjahre gar nicht durchgemacht haben, weil sie immer an einen Partner gebunden waren, an dem sie sich orientieren konnten, der aber auch so ein bisschen ja mitgeformt hat, wie man selbst war. Und dann stehen die oft so vorm Nichts und wissen gar nicht, ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich nicht einen Partner habe, nach dem ich mich richten muss. Was würde ich denn dann eigentlich machen? Was sind so meine Hobbys? Und das, finde ich, kennt man. Schwieriger ist, also sie ist jetzt 21, das würde ich auf jeden Fall noch, ich würde sagen, bis Ende 20 locker hast du noch so Findungsjahre, bis du wirklich das Leben begriffen hast und dich halbwegs verstanden hast, würde ich zumindest jetzt sagen. Deswegen ist sie da noch komplett im Rahmen. Schwieriger wird es wirklich, wenn du irgendwie so zum Beispiel nach der ersten Ehe irgendwie mit so Ende 30 wieder bei Null anfängst, weil du dann nicht mehr diese sozialen Impulse hast, nicht mehr irgendwie unbedingt einen neuen Job hast oder ein Studium, wo du viele Leute auf einen Schlag kennenlernst oder umziehst oder so, außer du musst aus der gemeinsamen Wohnung raus. Je älter man wird, desto schwerer wird es, diese neuen Impulse zu finden und desto schwerer ist es auch, überhaupt in neuen Situationen klarzukommen.
Ich finde das genauso. Man muss da ganz klar unterscheiden zwischen der Größe der Probleme von einer 21-Jährigen oder bei uns auch 30, ist jetzt auch noch nicht so alt, und dem Problem von einem 60-Jährigen oder 55-Jährigen, der einen Job verliert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Krise, in die man da gerät.
Aber, beide sind Hörer vom Gag-Reflex-Podcast.
Ja, aber was ja nicht heißen soll, dass das Problem einer 21-Jährigen nicht auch groß sein kann und dass es einen bedrücken kann. Das soll das nicht heißen. Aber ich glaube, das, was ich meinte mit dem Horizont, ich glaube, es ist immer wichtig, sobald du verspürst, dass du so ein Gefühl entwickelst, so oh, ohne das könnte ich nicht, das ist immer ein Warnsignal, finde ich. Man muss immer dann kurz überlegen, warum denke ich das so und könnte ich nicht noch, was kann ich daran tun, dass es mich nicht mehr so treffen würde, wenn es passiert. Denn du weißt, das Studium ist endlich, es wird irgendwann passieren und dann ist es wahrscheinlich für die psychische Gesundheit nur gut, wenn du rechtzeitig dich darum kümmerst, dir Gedanken darüber zu machen, was danach ist, was du stattdessen machen könntest. Anders wirst du da einfach irgendwann super unglücklich. Und das ist genauso, was du gerade meintest, auch mit Beziehungen, wenn du in einer Beziehung bist und wenn die Beziehung nicht mehr da wäre oder die, keine Ahnung, Person stirbt oder so und du hast auf einmal niemanden mehr, dann stehst du da, ne? Dann, wenn du keine Freunde wenn du keine Hobbys entwickelt hast als Ehepartner oder Ehepartnerin oder keine Freunde und Hobbys hast neben deinem Partner, Partnerin, dann hast du einfach ein Problem, wenn das nicht mehr da ist. Das heißt ja nicht, dass man sich schon mal darauf vorbereiten soll, dass wenn der Partner stirbt oder so.
Ey, ganz ehrlich, jetzt, wo du Krebs hast, ich könnte mal wieder bowlen gehen mit den Jungs, oder? Ja. So also, langsam anfangen, man ist irgendwann das letzte halbe Jahr, ist man gar nicht mehr zu Hause. Du, ich bin mit den Jungs unterwegs.
Aber du wirst doch sowieso bald gehen, oder? Nein, also das ist einfach nur gesund, wenn man bei Aktienanlagen ist es smart zu spreaden. Ne? Du musst deine Investments spreaden.
Du bist ein Superspreader.
Ich bin ein Superspreader bei Aktien. Ja, also nicht nur auf eine Aktie, nicht nur in eine Sparte, sondern spreaden. Das weiß jeder, hat jeder schon mal gehört. Und ich sage, genau das Gleiche gilt auch fürs Leben. Du musst dich breit aufstellen. Du kannst nicht sagen, ich habe nur diesen einen Freund und diese eine Freundin und dieses eine Hobby, denn irgendeins von diesen drei, und ohne die Sachen könnte ich nicht überleben, denn eins von diesen drei Pfeilern wird irgendwann wegbrechen. So ist das scheiß Leben nun mal. Das Leben ist ein Drama und es passieren Dramen und es passieren Ups und vor allem Downs. Vor allem fucking Downs. Und
scheiße, Mann. Fuck.
Too deep. Nach diesen, das heißt, es wird passieren. Der Worst Case wird immer irgendwann eintreffen und dann stehst du da und dann musst du dich rechtzeitig darauf vorbereiten. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade Zuversicht bringt, aber du wirst sehen, sobald du merkst, okay, ich bereite mich darauf vor, indem ich jetzt schon mal überlege, was mache ich denn nach dem Studio, vielleicht wird das auch geil, dann wird alles gut.
Ja, und am Ende des Tages, was für das Privatleben geht, weit zu spreaden, im Job geht es eigentlich eher darum, sich zu spezialisieren. Je enger, je nischiger, je punktueller man sich fortbildet, desto er ist meine Koryphäe in seinem Gebiet. Also im Job tight und im Privatfeld sehr loose. Dann bist du gut aufgehoben.
Ja, ist vielleicht nicht immer der beste Tipp, wenn du Geschichte studierst und dann dich auf die Geschichte der Native Americans, so ein Stamm, der irgendwie nur in einer Mini-Region von 100 Quadratmetern vorkommt und dann bewirbst du dich auf die Stelle und die ist halt schon vergeben für die nächsten 60 Jahre, dann hast du ein Problem, dann vielleicht ein bisschen mehr loose dich spreaden.
Okay, gut. Aber wenn ich dann Ansprechpartner brauche, an wen wende ich mich?
Sofort an den Dude.
Ja. Gut. Würde ich sagen, hinreichend beantwortet, die Sache. Gut, dann würde ich sagen, habe ich noch ein ganz kleines Update für uns. Ganz klein, riesiger Fließtext, den ich hier wieder vor mir sehe. In einer viel zu kleinen Schriftgröße. Jetzt klappe ich die ein bisschen an. Na gut, und zwar erinnerst du dich an das Thema Lachen nach dem Orgasmus. Da hatten wir ja.
Ja.
Entsprechend schon einige Updates auch dazu, einige Meinungen. Da ging es darum, dass ein junger Mann nach dem Ejakulieren, wie ich es nennen würde, lachen muss. Moin Lars und Andreas, ich höre seit Folge 1 euren Podcast. Erst war ich etwas angewidert, weil es manchmal schon hart an der Grenze ist, aber es ist einfach zu lustig, um aufzuhören. So, zum Glück kommt dann ab und zu bei euch auch die Vernunft durch und ich kann mich wieder beruhigen.
Genauso wie unser Sexleben. Anfangs ein bisschen angewidert und dann war es zu lustig.
Ich melde mich bei euch, weil ich etwas zu der Hörerin sagen wollte, die verunsichert ist, weil der Typ nach dem Orgasmus gelacht hat. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich seit einiger Zeit häufiger auch nach dem Orgasmus breit grinsen muss. Das liegt bei mir daran, dass ich völlig entspannt, zufrieden und glücklich bin. Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es mir gut geht und meine Partnerin echt gute Arbeit geleistet hat und ich mich fallen lassen konnte. Die ersten Male mit einer neuen Partnerin sind bei weitem nicht so gut wie 2-3 Mal später, weil man sich erst kennenlernen muss. Das war nicht immer so. Wie es dazu kam, ich habe mich darüber aufgeregt, dass den Frauen nachgesagt wird, dass sie richtig heftige und mehrere Orgasmen hintereinander haben können. Mein Bild von Männerorgasmen war jahrelang, dass der Orgasmus zu früh kommt und danach alles aus ist. Meine Orgasmen waren einfach unbefriedigend. Dann habe ich mich mit dem Thema Orgasmus auseinandergesetzt und gelernt, dass das Vorspiel einen wichtigen Teil ausmacht. Ich nehme mir immer Zeit für Sex, verwöhne meine Partnerin gerne und lange auf verschiedene Wege, ohne Penetration. Wenn sie dann entspannt und zufrieden ist, lasse ich mich genauso verwöhnen. Das ist ein echter Tipp an alle Männer. Vergesst Pornosex, lasst euer Ego vor der Tür und probiert das mal aus. Mein Sexleben hat sich ungemein verbessert und ich finde, über den männlichen Orgasmus wird immer noch zu viel zu wenig geredet. Stimmt, das alte Problem, Lars. Ne? Allein wir heute 30 Minuten. Ist aus meiner Wahrnehmung eher ein Tabuthema, beziehungsweise nur der Fokus von schlechten Witzen. Die Orgasmen, die ich dann habe, wenn das...
Typen wichsen öffentlich im Park, aber es ist ein Tabuthema.
Ja, und was machen wir? Wir sagen, der ist krank. Dabei ist es ganz natürlich. Die Orgasmen, die ich dann habe, wenn das Vorspiel gut und ausgiebig dauert, sind unglaublich und viel intensiver. Ich wurde also von meiner Partnerin auch schon gut auf mein Grinsen angesprochen. Ich habe dann einfach gesagt, dass es mir richtig gut geht. Ich hoffe, das hilft der Hörerin.
Ja, finde ich schön, aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob du grinst einfach zufrieden oder halt laut losprustest, weil es so lustig ist. Aber es ist doch schön, wenn er so ein schönes Sexleben hat und so zufrieden ist.
Ja, und ich nehme den Appell mit auf, wir müssen mehr über den männlichen Orgasmus sprechen. Seit Jahrhunderten steht nur die Befriedigung der Frau im Vordergrund. In Pornofilmen, was sehe ich? Frauen, die kommen, squirting. Hier Gelecker, da Gefummele. Also ich kann es nicht mehr hören und ich kann es nicht mehr sehen.
Ja, finde ich auch. Aber natürlich ein schönes, an sich ein schönes Thema, über das man mal reden könnte, so, wenn du es, den männlichen Orgasmus nicht nur auf das Spritzen, das meinte er
ja.
Im Endeffekt spricht man natürlich viel über das Spritzen und wenig über
den Weg dahin.
Den Weg dahin, ja, und
verzögern.
Ja.
Das stimmt,
kann man
schon.
Ja, da kann man mal vielleicht mit Experte Gino Singh sprechen, der da immer ganz gute Yoga-Übungen hat.
Und der nie kommt, muss man sagen. So, ja. Er kann nie kommen. Ja. Gut, wir danken natürlich auch an die Leute, die uns bei Patreon fleißig unterstützen. Ihr könnt das natürlich machen, patreon.com/gaggeflexpodcast. Lars und Andreas, da könnt ihr uns unterstützen. So macht das zum Beispiel unser Rattenkönig mit $25 im Monat. Danke an Basti Winkler. Außerdem unsere $10-Unterstützer, die hier auch natürlich namentlich erwähnt werden soll. Zum einen Alexandra Futic, dann Andy Scheuer Intim Deo, Benji, Captain Giz Fresh im Biz, D-Dog Skeleton, Dammbruch in Aussicht, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Dimis Eichelpilz, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, Niklas, Schmiddeli Hiddeli Du, Weihnachten bei den Dosenkohls, Explorer 7, Feri, der hochbegabte Ficker, Luxen, wer das vorliest, ist eins Basti, lol. Vielen, vielen Dank. Einige neue Namen dabei, da muss ich mich erstmal ein bisschen einlesen. Danke für eure Unterstützung im neuen Jahr. Und wir hören uns nächste Woche wieder, Lars.
Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns direkt per PayPal zu unterstützen. Vielen Dank an André und an Alexander, meine Herren. Also da Scheiße. Kann man nun wirklich nichts anderes sagen als vielen, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.